Elisabeth Hartnagel ist eine zarte, ältere Dame. Sie ist 91 Jahre alt und wohnt immer noch in ihrem Haus in Stuttgart. Ein Reihenhaus, ganz zugewachsen von Reben. Es ist ein schlicht und sehr modern eingerichtetes Haus. Elisabeth Hartnagel ist die einzige Schwester der Geschwister Scholl, die noch lebt. Ihre Schwester Inge starb 1998, Hans und Sophie sind 1943 von der Nazijustiz zum Tod verurteilt und hingerichtet worden. Und ihr jüngster Bruder Werner ist seit 1944 in Russland vermisst. Das Dritte Reich hat Elisabeth Hartnagel 3 Geschwister genommen.
Ja, mein jüngster Bruder, mein Bruder Werner, das war eigentlich in unserer Familie der Erste, der gegen das Dritte Reich aufgemuckt hat. Also schon als Schüler. Und gegenüber von dieser Schule war das Justizgebäude. Und vor dem Justizgebäude, da war eine große Statue mit der Justitia, die in beiden Händen die Waage hielt. Und der hat meinen Bruder in der Nacht schon, da war er vielleicht 15, 16, hat er mit einer Hakenkreuzbinde die Augen verbunden. Und in Ulm gab es einen großen Versammlungssaal, einen großen. Und da waren die ganzen Großveranstaltungen der NSDAP und auch sonst die ganzen Nazi-Veranstaltungen. Und da hat mal der Kreisleiter, das war also wie würde man das heute benennen, also von der Partei für den weiten Umkreis war das der Chef. Und der hat eine Veranstaltung gehalten und hat geredet. Und damals gab es so Kracher und da hat mein Bruder Werner oben auf der Galerie so einen Kracher ausgelegt mit einer Zündschnur. Und dann hat er die Zündschnur angezündet und ist verschwunden. Und dann ging der Kracher los und es hat sich angehört, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Und es war ein wahnsinniger Aufruhr damals in Ulm, aber man hat ihn nie erwischt.
Aber zuerst waren Sie ja alle Kinder in der Hitlerjugend, also so Pfadfinder.
Alle begeistert, ja. Wir sind ja auf dem Land aufgewachsen. Mein Vater war Bürgermeister in einer kleinen Stadt. Und da gab's von Parteien haben wir überhaupt nichts gewusst. Da gab's einfach die Lokalpolitik und da hatte mein Vater schon schwer zu kämpfen in der Gemeinde, die so rückständig war. Es gab, wie mein Vater in die Gemeinde gab, kam noch kein elektrisches Licht, keine Eisenbahn, da gab's noch die Postkutsche.
Aber trotzdem, es war so ein bisschen Pfadfinderromantik. Sie haben dort mitgemacht und sie konnten draußen im Wald spielen und Feuer machen und zelten.
Ja, und wir waren 5 Kinder und hatten noch einen Pflegebruder, der mit uns aufgewachsen ist. Der war einige Jahre älter wie wir. Und deshalb hat man unheimlich sparen müssen. Wir hatten fast kein Spielzeug und das hat uns so gut getan. Das hat unsere Fantasie beflügelt und wir haben also tolle Spiele gemacht. Aber wie wir dann nach Ludwigsburg kamen, mein Vater wurde dann in Feuchtenberg als Bürgermeister nicht wiedergewählt. Und dann hat er sich beworben in Stuttgart. Als Bürovorstand und das hat er bekommen und so sind wir dann nach Ludwigsburg gezogen und haben so ganz den Ausläufer der Weimarer Republik noch mitbekommen. So die letzten Kämpfe und einer von einer Partei als Werbung ist in Lumpen rumgelaufen und Weltliste 4, sonst geht es euch wie mir, so war der Wahlkampf. Und deshalb hatten wir eigentlich den Eindruck, die Parteien, das sind so in unserer Harmlosigkeit, das sind die reinsten Räuberbanden. Und so kamen wir dann nach Ulm und haben da den Anfang des Dritten Reichs erlebt. Und das erinnere mich noch wie heute, dass mein Vater am 30. Januar als die Ermächtigungsgesetze erlassen wurden, gesagt hat, das bedeutet Krieg. Und mein Vater hatte Mein Kampf von Hitler gelesen, der wusste, was uns erwartet.
Vorwärts, vorwärts, spitten die hellen Fanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchtend stehen, mögen wir auch untergehen.
Aber für uns war das was völlig Neues. Ich meine, wir waren noch ganz neu in Ulm damals, hatten keine Freunde und nichts. Und da gab es dann einfach Gemeinschaften. Bei uns ging es damals überhaupt nicht um Politik. Das war einfach, man hat zusammen gesungen, man hat zusammen gelesen und hat Fahrten gemacht und gezeltet. Und es war einfach schön.
Sie waren damals 13, 1933, Sophie war 12 und Hans war damals 15.
15, ja.
Und dann kam aber schon so langsam die Zeit auf, es waren russische Lieder verboten, skandinavische Lieder.
Also es waren alle Jugendverbände verboten, die sind alle zwangsweise in die Hitlerjugend übernommen worden. Und das war für uns eigentlich der erste Bruch, dass man nicht mehr machen durfte, nicht mehr sagen durfte, nicht mehr denken durfte, was man wollte. Ich meine, das ist ja, das Dritte Reich ist ja über uns nicht gekommen wie ein Gewitter, sondern das ging so langsam. Und dann ist es einfach so, wenn man mal sieht, dass irgendwas faul ist, dann spurt man nach. Und das ist bei uns in unserem Geschwisterkreis eigentlich so, wir waren nicht nur Geschwister, sondern wir waren Freundeskreis, weil wir im Alter so eng beieinander waren. Meine Schwester, die war Jahrgang 17, der Hans war 18, ich war 20, die Sophie 21 und der Werner 22. Und zeitlang waren wir so ein gewisser Anziehungspunkt in Ulm. Also viele Junge waren froh, wenn sie zu uns kommen durften.
Da, jam, da, 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 jam. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt und...
Ja, dann haben wir uns so langsam zurückgezogen und vor allem mit der bündischen Jugend, mein Bruder Hans hatte ja eine kleine Gruppe innerhalb der Hitlerjugend. Er war Fähnleinführer, das waren so 120 Leute. Und innerhalb dieses Fähnleins hatte er eine ganz kleine Gruppe, das waren vielleicht 8 oder 10 Jungen, mit denen er extra Fahrten machte. Die sind zusammen mal nach Schweden gefahren. Und weil man ja ohne Genehmigung des Reichs keine Devisen bekam, hat er sich um Devisen bemüht, aber hat dann keine bekommen. Die sind ihm verweigert worden. Und da haben sie dann, also 30 Mark, das durfte man mitnehmen. Also das ist nicht kontrolliert worden, also das ist jedem zugestanden als für Devisen. Und so haben sie dann in eine leere Nivea-Cremeschachtel haben sie Geld und haben die Nivea-Cremeschachtel wieder so zugemacht, als wär's neu.
Und sind so gereist.
Und da sind sie irgendwie auf der Rückfahrt sind sie da erwischt worden oder es hat irgendjemand sie angezeigt. Auf jeden Fall kam in die Schule von meinem Bruder, kam die Gestapo und hat die Jungen verhaftet. Es war im November. Man hat sie auf einem offenen Lastwagen nach Stuttgart gebracht, ins Gestapo-Gefängnis. Also mein Bruder Werner und meine Schwester Inge. Und die übrigen aus der aus der Gruppe, es waren, glaube ich, 5 Schüler. Und hat sie 8 Tage im Gestapo-Gefängnis gelassen und hat sie verhört und dann wieder nach Hause geschickt und ihnen gesagt, und jetzt wisst ihr, was euch passiert, wenn ihr nicht macht, was wir wollen.
Also es waren Inge und Werner. Hans war da nicht dabei.
Hans war damals schon beim Militär und der ist vom Militär weg verhaftet worden.
Das war 1937. Zum Prozess gegen die drei, also Inge, Hans und Werner, kam es dann allerdings doch nicht. Elisabeth Hartnagel war damals schon in der Ausbildung zur Kindergärtnerin. Sie hat anschließend noch eine weitere Ausbildung zur Säuglings- und Kinderkrankenschwester gemacht.
Ich wollte schon vom Kindergarten an irgendwas mit Kindern zu tun haben. Also bei mir war es ein Wunschberuf, Kindergärtnerin. Aber es hat mir da nicht genügt. Und mein Vater war Steuerberater und solange er uns von der Steuer absetzen konnte, durften wir lernen, solange wir wollten und was wir wollten.
Ich habe gelesen, dass eben Sophie hatte auch eine Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht.
Die wollte dem Arbeitsdienst entgehen. Das hat allerdings nicht geklappt. Im Gegenteil, sie ist dann in die Zeit reingerutscht, wo man noch ein halbes Jahr Kriegshilfsdienst machen musste, ehe man studieren durfte. Und da hat die Sophie ungeheuer drunter gelitten. Die konnte sich noch weniger anpassen wie ich.
Haben sich alle Schollkinder nicht so gerne angepasst?
Also von, sagen wir mal, von 1935, 36 an war für uns einfach der Hitler gestorben, sozusagen. Also vorher hat man immer gedacht, also wenn irgendwas, man sah schon auch, dass manches einfach falsch gelaufen ist, und dann hat man gesagt, der Führer weiß das nicht. Und das war so allgemein die Ansicht in Deutschland. Und dann war es natürlich noch so, unser Hausbesitzer waren Jude. Und so haben wir von Anfang an mitbekommen, wie das so langsam mit den Juden ging. Mein Anfangs waren die Juden ja völlig unbehelligt. Und mein Vater hat einige Juden dazu überredet, dass sie emigrieren. Der hat es vorausgesehen und hat ihnen gesagt, also jetzt dürft ihr noch Geld mitnehmen und Wertsachen. Und einige sind dann noch nach Palästina ausgewandert. Aber viele, das waren so gutbürgerliche Existenzen. Ich erinnere mich an die Witwe vom Ulmer Amtsarzt, die ich einfach nicht verstehen konnte, dass sie jetzt nicht mehr dazugehören. Ich meine, das waren Leute, die im Ersten Weltkrieg auf der deutschen Seite mitgekämpft haben, zum Teil sogar EG1 hatten. Also Kriegsauszeichnungen. Und dann ist es einfach nicht drunter, dass sie jetzt plötzlich ausgestoßen sind. Und unser Hausbesitzer, der hatte so einen Handel. Und der durfte einfach nichts mehr verkaufen. Und deshalb, der hatte zum Beispiel einen russischen Honig zu verkaufen. Und das war bei uns unten im Souterrain. Auch hatte der sein Lager, und wir haben jahrelang jeden Tag russischen Honig gegessen, damit der wenigstens ein bisschen von seinem Honig los wird. Und wie dann die Pogrome waren, 38 im November, und mein Vater ist zu ihm gegangen, wie er gehört hat, was den Juden in Ulm passiert ist, und hat geläutet, und der ist ganz verschüchtert an die Tür gekommen und hat gefragt, wer ist denn draußen? Und dann hat mein Vater gesagt, ein Mensch.
Im Winter 1937 hat Sophie, die Schwester von Elisabeth, an einer Tanzparty den 20-jährigen Fritz Hartnagel kennengelernt. Sophie war damals 16. Fritz Hartnagel war damals in der Ausbildung zum Wehrmachtsoffizier. Nach vielen Briefen hin und her sind die beiden ein Liebespaar geworden. Sie haben sich wenig gesehen. Die Trennung durch den Krieg haben sie mit vielen Briefen wettgemacht. Pro Woche haben sie sich manchmal bis zu 4 Briefe geschrieben. Liebesbriefe, Briefe über Sehnsucht nacheinander, über den Wunsch nach Nähe zueinander und die Sehnsucht nach Frieden. Aber auch Briefe über den Kriegsalltag.
Mein lieber Fritz, ich habe mir aus dem Radio eine schöne alte Musik hergeholt. Eine Musik, die die Sinne beruhigt, die mit ordnender Hand durch das verwirrte Herz geht. Diese Schönheit kann niemals schlecht sein. Sie atmet ja das Leben eines reinen Geistes und eines klaren, manchmal mathematisch klaren Geistes. Von allen Grüße, doch keiner so innig wie der meine. Deine Sophie.
Meine liebe Sophie, wir haben sehr schlimme Tage hinter uns. Seit 8 Tagen sind wir in ständigem Rückzug auf Stalingrad. Seit 8 Tagen sind wir bei 30 Grad Kälte im Freien gelegen, ohne eine Möglichkeit, uns aufzuwärmen. Sei von ganzem Herzen und in inniger Liebe gegrüßt, meine liebe gute Sophie. Grüße deine Eltern, deine Geschwister und auch um einen Gruß an meine Angehörigen möchte ich dich bitten, falls ich nicht mehr dazu kommen sollte. Ich bleibe dein Fritz.
Fritz Hartnagel kam 1941 nach Russland und im Winter 1942 nach Stalingrad. Elisabeth Hartnagel war mittlerweile 22 Jahre alt. Ihre um ein Jahr jüngere Schwester Sophie hatte seit 2 Jahren das Abitur und den Arbeitsdienst hatte sie auch hinter sich. Endlich konnte sie wie ihr Bruder Hans mit dem Studium in München beginnen, Biologie.
Ja, sie wollte Biologie studieren, aber so viel ich mitbekommen habe und habe ich sie auch mal ermahnt, hat sie überhaupt nicht studiert. Sie hat in München ja, alles Mögliche angesehen, aber ich habe sie mal 1942 war das. Es war im Juni 1942 habe ich die Sophie besucht und ja, da haben wir dann ist zum ersten Mal in der Biologievorlesung, um ihr Studienbuch irgendwie unterzuschmuggeln, damit sie einen Stempel bekam, damit ihr das Semester angerechnet wurde. Aber sie hat nie eine Vorlesung sonst besucht. Es hat sie einfach nicht interessiert. Sie hat sich auch was ganz anderes drunter vorgestellt. Sie hatte eine sehr nette Biologielehrerin und das hat sie bewogen, Biologie zu studieren. Dann hat sie gesehen, man, da ist ja so viel, was man sich eigentlich bei einem Studium gar nicht vorstellen kann.
Was hat sie dann den lieben langen Tag gemacht? Eben, sie hat sich München angesehen und
nicht. Also ich habe ihr mal einen Brief geschrieben, ich wollte sie daran erinnern, dass sie ja eigentlich zum Studieren in München sei.
Weil Sie waren in dieser Zeit noch in Ihrer Ausbildung, aber haben dann schon eine Stelle angetreten.
Wir haben da schwer arbeiten müssen in unserer Ausbildung. Ich war in der Universitätskinderklinik in Tübingen und das war der Professor, war ein Obernazi. Also wir hatten auch eine kleine Abteilung mit Bettnässern, wo man in der Klinik auf den Grund kommen wollte, warum die Bettnässen. Und erinnere mich an einen, ich war lang auf der Privatstation und die hat den Professor unterstanden. Wenn das Kind das Bett nass gemacht hat in der Nacht, dann muss vor dem Professor stehen, Heil Hitler, Herr Professor, ich bin unartig gewesen. Oder Heil Hitler, Herr Professor, ich bin artig gewesen. Und ich habe grundsätzlich nie mit dem Deutschen, das war das, so musste man also den Professor begrüßen.
Also nie den Hitler begrüßt.
Und dann hat er ein Rundschreiben durchgeschickt, dass die Schwestern mit dem deutschen Gruß zu grüßen hätte. Dann bin ich einfach ins Bad, bis er seine Visite begonnen hatte, und dann habe ich mich angeschlossen.
Sind so, haben Sie ein bisschen Widerstand geleistet, indem Sie sich ja verkrochen haben, bis er dann da
war? Kein Widerstand, es war einfach ein Widerwillen dagegen.
Elisabeth Hartnagel war in der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, als Sophie im Sommer 1942 nach München kam. Hans war schon mitten im Medizinstudium. Und die studentische Widerstandsbewegung, die Weiße Rose, gab es auch schon. Die Weiße Rose hat mit Flugblättern gegen die faschistische Nazi-Diktatur zum Widerstand aufgerufen. Ein gefährliches Unterfangen. Das erste Flugblatt hat Hans Scholl zusammen mit Alexander Schmorell, einem Mitstudenten, im Sommer 1942 in München geschrieben und heimlich verteilt.
Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklique regieren zu lassen. Ist es nicht so, dass sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt? Und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten?
Mit einem Zitat von Goethe, in dem die Freiheit gepriesen wird, und einem Aufruf endet das Flugblatt.
Wir bitten Sie, dieses Blatt mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und weiter zu verteilen.
Ja, ja. Der Alexander Schmorell und mein Bruder Hans haben die ersten 4 Flugblätter allein verfasst.
Also eigentlich, die beiden waren die Väter.
So viel davor Kenntnis hatte, das weiß ich nicht. Also das kann gut sein, dass der Hans die Sophie eingeweiht hat. Aber beteiligt war sie damals noch nicht.
Aber eben Sie und Ihre anderen Geschwister, Inge, Werner, die Eltern, Sie haben überhaupt nichts gewusst?
Nein, also das war unter allen Beteiligten fest vereinbart, dass die Angehörigen nichts wissen dürfen. Weil selbst wenn man sich nicht beteiligt hat und gewusst hat und nicht angezeigt hat, dann war das schon ein Haftgrund.
Aber auch der Vater Scholl hat sich dem System widersetzt.
Ich erinnere mich noch, dass mein Vater Radio Beromünster gehört hat, zusammen mit meinem Bruder und mit dem Alexander Schmorell. Da wurde bei uns der Radioapparat eingezogen.
Aber Ihr Vater hat ja immer wieder Radio Beromünster gehört, und er ist ja auch dann ins Gefängnis gekommen wegen Rundfunkverbrechen, also anderthalb Jahre.
Ja, deshalb ist ja bei uns das Radio eingezogen worden. Herr von Salis hat es bei uns immer geheißen, heute Abend spricht der Herr von Salis. Der hat irgendwie einen Überblick über die Lage gegeben. Ich meine, es gab ja dann später auch von England gab es einen Sender. Aber es war einfach so, dass man gewusst hat, dass das ist auf der die gegnerische Seite, und da weiß man auch nicht, was genau stimmt und was Propaganda ist. Obwohl man es auch gehört hat. Aber da war man verhältnismäßig sicher, dass das ein neutraler, das heißt nicht neutral, also auch gegen die Nazis.
Wie wurde Ihr Vater da erwischt, dass er verbotenen Sender im Beromünster gehört?
Irgendjemand, also wir wissen das heute auch nicht. Ich meine, die Gestapo, die hat einfach mal Tatsachen behauptet. Wir wussten bei vielem oder oft, dass es einfach nicht stimmt, dass die Gestapo das behauptet, und hofft, dass die Leute drauf reinfallen. Und so war es auch. Wir wussten genau, wenn mein Vater aus dem Gefängnis rauskommt, wenn er da nicht verurteilt wird zu Gefängnis, dann kommt er ins KZ. Und es war ja noch viel schlimmer wie Gefängnis. Und deshalb haben wir, meine Schwester und meine Mutter waren ja auch angeklagt, ich war damals nicht zu Hause, dass sie mitgehört haben, Aber meine Schwester und meine Mutter wurden freigesprochen. Da hat man einfach gesagt, das sind Frauen. Die haben das nicht verstanden.
Die Weltchronik von Jean-Rodolphe von Salis wurde jeden Freitagabend auf Mittelwelle vom Landessender Büro Münster ausgestrahlt. So konnte die Sendung über die Landesgrenze hinweg empfangen werden. In der Nacht wurde sie auf dem Kurzwellensender Schwarzenburg wiederholt und war so bis nach Afrika zu hören. Aber nicht nur Jean-Rodolphe von Salis wurde in Deutschland gehört. Auch die Nachrichten des Landessenders Büro Münster sind heimlich empfangen worden.
Die Auslandsnachrichten über neuere militärische Ereignisse in Norwegen liegt bloß eine noch unbestätigte Meldung vor, wonach die britischen Kriegsschiffe vor Narvik die dort noch liegenden deutschen Marinestreitkräfte vollständig vernichtet hätten.
Am 18. Februar 1943 haben Hans und Sophie Scholl während der Vorlesungen in der Universität München heimlich Flugblätter verteilt. Sie hatten einen ganzen Koffer voll dabei. Die beiden waren in großer Eile, weil die Vorlesungen bald zu Ende waren. Auf der zweiten Etage haben sie einfach den Koffer umgekippt und die restlichen Flugblätter in den Lichthof geleert. Dabei hat sie der Hausmeister beobachtet und sofort die Gestapo informiert. Hans und Sophie Scholl sind noch im Unigebäude verhaftet worden. Anfang Februar 1943 hat Elisabeth Hartnagel ihre Geschwister in München besucht. Es waren nur wenige Tage, bevor Sophie und Hans Scholl beim Verteilen des fünften Flugblatts der Weißen Rose erwischt worden sind. Elisabeth Hartnagel erinnert sich daran, als ob es gestern gewesen wäre.
Ja, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und das habe ich hinterher gedacht. Also meine Geschwister, die haben wirklich das Leben bis zur Neige ausgekostet. Also es war, wir waren abends, entweder waren wir im Konzert oder wir waren in einem Vortrag und mittags und morgens und war so ein Betrieb, die hatten ja eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet. Und kamen so viele Leute und man hat also ungeheuer viel politisiert und Pläne gemacht für nach dem Krieg, was wie es bei uns in Deutschland werden muss. Und
also so richtig reges Studentenwohngemeinschaftsleben.
Ja. Und dann sind sie nachts, sind die der Alex und der Willi Graf und mein Bruder sind abends weg. Das war gegen Mitternacht. Und zu mir haben sie gesagt, sie gehen in die Frauenklinik, um einen Grund anzugeben, warum sie so in der Nacht weggehen. Und dann haben die Sophie und ich einen Spaziergang gemacht im Englischen Garten. Da sagt die Sophie zu mir, jetzt müsste man Maueranschriften machen. Ich habe gesagt, ich habe einen Bleistift in der Tasche. Sie hat gesagt, das genügt nicht, da braucht man Tierfarbe. Da habe ich gesagt, das ist aber gefährlich. Zu mir gesagt, die Nacht ist des freien Freund. Und dann kamen wir wieder zurück und hat mein Bruder dann angerufen und hat gesagt, also der Hausmeister von dem Haus, in dem sie gewohnt haben, das war nebenher ein Schwarzhändler. Und hat gesagt, wir sollen noch eine Flasche Wein besorgen. Und das hat mich eigentlich gewundert, sonst hat mich eigentlich gar nicht so besonders gewundert. Und das haben wir dann gemacht und dann kam die zurück. Und wie das alles vorbei war, wie wir im Gefängnis waren, da ist mir dann aufgegangen, dass die eigentlich die Sophie benachrichtigen wollten, dass alles gut gegangen ist.
Was haben die Herren dann gemacht, anstatt in die Frauenklinik zu gehen?
Und dann sind, da haben sie die Maueranschriften gemacht und die große Anschrift. Das erzähle ich nachher. Also auf jeden Fall haben wir dann alle miteinander die Flasche Wein getrunken. Und es war so nett und so lustig und so. Alles war so fast übermütig. Und am nächsten Morgen kam dann der Willi Graf und der Alexander Schmorell und wir sind zusammen in die Universität. Und da haben wir schon auf dem ganzen Weg gesehen, da sind so gelbe Zettel angeklebt gewesen. Und ja, natürlich jeder gelupft und hat geguckt, was da drunter steht. Und da stand drunter Hitler Massenmörder oder ein durchgestrichenes Hakenkreuz oder nieder mit Hitler. Und dann kamen wir an die Universität und da stand ganz groß, also fast so groß wie das Zimmer, Freiheit. Und drumherum eine Unmasse Studenten natürlich, die das alles bestaunt haben. Und viele, also waren eine ganze Reihe, die gesagt haben, solche Schweinehunde oder also, wie kann man sowas in den Weg? Und da waren so Ausländerinnen, die nach Deutschland verfrachtet worden sind als Hilfskräfte, die waren mit Schmierseife und Wurzelbürsten dabei, das abzubürsten, sagt Sophie zu mir. Da können sie langbürsten, das ist Tierfarbe. Damals hätten wir es ja aufgehen müssen, aber ich war so naiv. Und der Hans hat dann gesagt, komm, wir wollen uns jetzt da nicht aufhalten, wir gehen jetzt rein. Man hat ja keiner gewagt zu sagen, das ist aber toll oder so. Die sind dann alle weg und sind rein in die Universität. Und wir haben zusammen immer die Vorlesungen von Professor Huber angehört über den Leibniz. Und er hat der Professor Huber hatte so Hemmungen, irgendwie was rauszukriegen. Und hatte so einen schiefen Mund. Aber seine Vorlesungen waren gesteckt voll. Und er hat selbst bei Leibniz fertiggebracht, irgendeine Spitze gegen einen totalitären Staat, oder wo man genau gewusst hat, da ist das Dritte Reich und ist der Hitler gemeint. Und da war tosender Beifall mit Händen und Füßen. Und ich glaube, da haben sich Hans und Sophie auch ein bisschen täuschen lassen, dass die Studenten weiter sind, also sagen wir mal mutiger sind. Denn wie sie dann hingerichtet worden sind, hat sich alles zurückgezogen.
Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst, ein Mitstudent von Hans, sind 4 Tage später, am 22. Februar 1943, vor Gericht gekommen. Der berüchtigte Präsident des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, ist extra von Berlin eingeflogen worden. Das Todesurteil ist am gleichen Tag gefällt und vollstreckt worden.
Meine Eltern durften ja zu der Verhandlung rein. Und das hat vor allem mein Bruder Hans sehr mitgenommen, wie er meine Eltern gesehen hat. Und er hat dann das ganze Geschrei vom Freisler mit angehört, mein Vater und mein Bruder Werner und meine Mutter natürlich. Und dann, soweit haben sie sich dann doch ans BGB gehalten, dass sie einen Pflichtverteidiger hatten. Und der Pflichtverteidiger hat dann gesagt, also er hätte gar keine Möglichkeit zur Akteneinsicht gehabt, aber wenn er das gehabt hätte, dann hätte er gesagt, das Todesurteil ist völlig gerecht. Und dann ist mein Vater aufgestanden und hat gesagt, wenn der Rechtsanwalt seine Kinder nicht verteidigt, dann wolle er sie verteidigen. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen und meine Mutter und meinen Bruder.
Das Urteil ist 2 Stunden später mit dem Fallbeil vollstreckt worden, ohne dass die Angeklagten die Möglichkeit gehabt hätten, ein Rechtsmittel einzulegen. Christoph Probst war wenige Tage vorher zum 3. Mal Vater geworden. Seine Frau lag noch im Wochenbett. Er und Hans waren 24 Jahre alt, Sophie erst 21. Beim Prozess war Elisabeth Hartnagel nicht dabei.
Ich war da auf einem Hof bei Ingolstadt und ich habe noch erlebt, wie am Donnerstag, am 18. Februar, die Gestapo zu uns kam und nach Briefen von Hans und Sophie gefragt haben. Aber nachdem bei uns die Gestapo immer mal wieder war, hat man das gar nicht mehr ernst genommen. Und bin dann nach Ingolstadt gefahren und bin dann von dem Hof rein nach Ingolstadt aufs Arbeitsamt, um mich anzumelden. Und das war der Bus, der fuhr morgens und abends fuhr er wieder zurück. Und weil ich jetzt nicht wusste, was ich machen soll, habe ich mich in einen Café gesetzt und habe Zeitung gelesen. Und da habe ich gelesen, dass meine Geschwister hingerichtet worden sind wegen Hoch- und Landesverrat und dass das Urteil bereits vollstreckt ist. Und dann habe ich mir einfach gewünscht, ich sei wahnsinnig. Bin in Ingolstadt rumgeirrt bis abends, bis dann der Bus zurückgefahren ist.
Auch die Eltern haben aus der Zeitung erfahren, dass das Urteil schon vollstreckt wurde. Kurze Zeit später hat die Fußpflegefirma Scholl in der Zeitung mit großen Inseraten darauf hingewiesen, mit dieser Familie Scholl aus Ulm nichts zu tun zu haben. An der Beerdigung war nur gerade eine einzige Freundin der drei Hingerichteten. Die anderen Mitstudenten hatten Angst.
Und dann war die Beerdigung und der Gefängnispfarrer, der sie auch beerdigt hat, der hat uns vorher noch berichtet. Er hat aber vor allem vom Hans berichtet. Die Sophie hat ihn gar nicht so sehr interessiert. Es war überhaupt, die Frauen haben ja damals noch gar keine so große Rolle gespielt. Das ist ja also, dass sie noch das Abendmahl genommen haben. Und was sie sich gewünscht haben als Text. Und dass sie nochmal zusammenkommen durften und eine Zigarette rauchen zusammen. Auch der Christel Probst. Und dann waren wir also auf dem Friedhof und es fällt mir immer noch schwer. Und dann kam erst der Sarg vom Hans runter. Und dann der von der Sophie, da hat meine Mutter gesagt, jetzt trägt der Hans die Sophie.
Zwei Monate später wurden Alexander Schmorell, Willi Graf und Professor Kurt Huber, das ist der Professor, der die mitreißenden Philosophievorlesungen an der Uni München hielt, als weitere Mitglieder der Weißen Rose zum Tod verurteilt und hingerichtet. Nach der Hinrichtung ihrer Geschwister kam Elisabeth Hartnagel zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester Inge ins Gefängnis, in Sippenhaft. Warum sie verhaftet wurde, das weiß man bis heute nicht.
Das war eine Strafe.
Aber Sie kamen ja vorher raus, nach 2 Monaten schon.
Ich bin krank geworden. Ich bekam eine Nieren- und Blasenentzündung und es war ziemlich schlimm. Erst bekam ich salzloses Essen und da habe ich gemerkt, dass also das Salz das Beste in dem ganzen Gefängnisfraß war.
Wie waren denn die Haftbedingungen dort?
Also unsere Gefängniswärterin, die war verlobt mit einem Mann, der ein großer Anti-Nazi war. Und deshalb sind wir eigentlich verhältnismäßig gut behandelt worden, aber sie durften natürlich keine Ausnahme machen. Wir wussten, erst haben wir im Gefängnis Rucksäcke für Afrika genäht und dann haben wir, glaube ich, Briefumschläge geklebt. Und weil mein Vater Steuerberater war, mussten ja von seinen ganzen Kunden mussten die Abschlüsse fürs Finanzamt fertig gemacht werden. Und so durften wir dann im Gefängnis für das Büro meines Vaters arbeiten, eine Zeit lang. Aber da mussten wir pro Person und pro Tag 6 Mark bezahlen für Kost und Logis.
Im Gefängnis?
Ja. Mein Vater war fast 1,5 Jahre in Einzelhaft.
Ihr Vater war ja vorher schon mal verurteilt worden, weil er Hitler als Gottesgeißel bezeichnet hat.
1942 schon im Gefängnis und deshalb hat auch der Freisler, der Vorsitzende vom Volksgerichtshof, gesagt, es ist kein Wunder, wenn die Kinder so schlecht geraten, wenn sie so einen miserablen Vater haben.
Warum eigentlich Weiße Rose?
Da hat die Gestapo meinen Bruder auch gefragt und hat er gesagt, er wollte eigentlich einen unverfänglichen Namen. Und es gab einen Brief vom Hans aus Frankreich schon 42 oder 41, wo er geschrieben hat an die Familie, er trage immer eine weiße Rose in seiner Brusttasche. Das braucht er gegenüber diesem Kriegsgräuel.
Das ist ein schöner, auch ein Friedenssymbol, ja. Wenn man so will. Das ist nicht wirklich
das ist eigentlich erst hinterher ist es eigentlich so zum Friedenssymbol geworden. Aber jetzt ist überall, wo es irgendwo gegen Krieg ist, ist die weiße Rose. Ganz unabhängig von dem Münchner Kreis.
Als Elisabeth aus dem Gefängnis kam und der Freund von Sophie, Fritz Hartnagel, mit abgefrorenen Fersen und zwei amputierten Fingern aus Stalingrad zurückkam, haben die beiden alles aufgeschrieben, was sie noch von Sophie und Hans wussten.
Da haben wir natürlich alle unsere Erinnerungen und alles, was man noch von der Sophie wusste, haben wir uns erzählt und es war eigentlich auch der Schmerz um die Sophie und den Hans, der uns zusammengeführt hat. Und das war was ganz anderes, als wenn man sich in einen verliebt.
Aber trotzdem, aus der Trauer heraus ist dann Liebe entstanden.
Ja. Weil wir ja auch... Man hat ja im Dritten Reich so wenig Leute gehabt, mit denen man sprechen konnte. Mit denen man hat ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und nur wenn man hundertprozentig wusste, dass es kein Nazi ist, hat man gesprochen. Es war ja auch so, die Zeitungen, die waren voll seitenweise mit Traueranzeigen, gefallen für Führer, Volk und Vaterland. Und da hat die Sophie mal gesagt, es fallen so viele für Hitler, es ist höchste Zeit, dass mal auch einer gegen Hitler fällt.
Denken Sie viel noch an Sophie und an Hans?
Ja. Vor allem jetzt, wo ich noch die Einzige bin. Nach dem Krieg hat es meine Schwester Inge übernommen und hat auch nicht gern gehabt, dass wir uns da irgendwie einmischen. Und mein Mann war sowieso sehr öffentlichkeitsscheu.
Aber jetzt haben Sie so ein bisschen diese Aufgabe übernommen.
Jetzt ist niemand mehr da. Und durch den Sophie-Film da, die letzten Tage, ist es einfach wieder so ins Bewusstsein gekommen eigentlich. Und der Film wurde ja in vielen Schulen auch vorgeführt. Und da war ich dann in vielen Schulen und es war für mich ein Einstieg eigentlich weniger, um über meine Geschwister zu sprechen, sondern um den Jungen zu zeigen, wie verführbar man ist und um zu warnen und um einfach, es war einfach mir so ein großes Anliegen, dass man gegen alles, was rechts ist, eintritt.
Das machen Sie auch jetzt noch. Also Sie haben 2009, am 1. Mai, sind Sie ja auch auf einer Demonstration aufgetreten gegen die Neonazis.
Ja, das habe ich eine derartige Unverschämtheit empfunden, dass die in Ulm ein Treffen machen, die das Ganze zu verantworten haben, dass ganzes Land und andere Länder in Schutt und Asche fielen. Und für die war das ein Vorbild.
Da treten Sie eben schon auf mal an einer Demo und sprechen da Klartext.
Aber jetzt nimmer. Jetzt kann ich es nimmer.
Demonstriert hat Elisabeth Hartnagel zusammen mit ihrem Mann Fritz immer wieder. Fritz Hartnagel war inzwischen Richter, sie war Hausfrau und hat sich um die vier gemeinsamen Söhne gekümmert. Fritz und Elisabeth Hartnagel waren in der Friedensbewegung aktiv. An unzähligen Ostermärschen und bei vielen Demonstrationen waren sie vorne mit dabei.
Zuerst war es so, dass wir, die Rede war von der Wiederbewaffnung. Das war für uns zunächst mal eine politische Entscheidung, haben wir gesagt. Das kann nicht anders sein, als dass wieder die alten Generale und hohen Offiziere kommen. Anders können die eine neue Bundeswehr gar nicht aufbauen. Und dann haben wir gesagt, da machen wir nicht mit. Und dann ist natürlich, fragt man sich, und was ist die Alternative? Und so haben wir uns dann den Kriegsdienstverweigerern angeschlossen. Es war ein ganz, ganz winziges Häufle. Und haben die in Ulm aufgebaut zu einer Institution, die so viel zu sagen gehabt hat damals wie die Parteien. Wir haben uns überall eingemischt. Und dann kam das mit den Atomraketen. Und es war ja gar nicht so sehr weit von Stuttgart entfernt, in Mutlangen, wo die amerikanischen Raketen standen. Dann ist unser politisches Bewusstsein wieder geweckt worden und wir haben dagegen protestiert. Da gab es dann immer mal wieder so eine prominente Blockade. Und in der Blockade, wo wir waren, war an erster Stelle natürlich mein Mann, meine Schwester, der Walter Jens, der
Wolf Biermann war doch auch dabei.
Ja. Ja, und dann sind sie von der Polizei weggetragen worden.
Auch ihr Mann?
Auch mein Mann, ja. Und das hat man noch bezahlen müssen. Ja, man musste 25 Mark fürs Wegtragen bezahlen. Und dann sind sie in Ellwangen, kamen sie vor Gericht und sind dann wegen Blockade verurteilt worden. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, 1000 Mark hat man bezahlen müssen. Aber man durfte wählen, für was die Strafe ist. Und da haben wir gesagt, für Amnesty International.
Und Sie selber haben nicht blockiert, Sie sind nicht mitgesessen.
Auch, aber ich war keine Prominente.
Also Sie haben nicht weggetragen?
Nein.
Und Sie waren
wir sind dann noch auf das Gelände eingedrungen, das weiß ich noch. Wir sind einfach unter dem Zaun durch, haben uns durchgegraben und sind dann auf dem US-Gelände. Da haben wir unsere Scherze noch gemacht. Und das hat mich eigentlich am meisten noch gefreut.
Also da waren Sie ja aber schon um die 60 und eigentlich sieht man sonst so Aktivisten, die sind eher um die 20.
Da ist 60 war, das war, wann war das?
Das war doch in den 80er Jahren.
Dann war ich 60, ja.
Würden Sie sich als Pazifistin bezeichnen?
Ja, absolut. Es ist leider so, dass man immer zu spät anfängt. Also ich meine, dass man viel früher anfangen müsste, da könnte man so viel Krieg verhindern.
2001 starb Fritz Hartnagel mit 84 Jahren. Über seine Erlebnisse in Stalingrad hat er sein Leben lang geschwiegen. Kurze Zeit später hat Elisabeth Hartnagel die Liebesbriefe von Sophie und Fritz abgetippt und schlussendlich veröffentlicht. In Gedenken an Hans und Sophie, aber auch in Gedenken an ihren Mann.
Da habe ich heute noch ein schlechtes Gewissen. Und ursprünglich war es so, nach dem Tod meines Mannes hat mein jüngster Sohn, ich weiß nicht, wollte einfach, damit ich eine Aufgabe habe, denn man fällt ja da einfach in ein Loch, hat gesagt, der Papa ist in der Literatur immer so das Anhängsel von der Sophie. Das ist jetzt deine Aufgabe, dass das anders wird.
Und jetzt sagen Sie, Sie bereuen es, dass Sie die Briefe veröffentlicht haben?
Ich bin überwunden und mit ganz, ganz schlechtem Gewissen, weil mein Mann so pressescheu war, der wäre nie mit einverstanden gewesen, dass seine Briefe veröffentlicht wurden. Aber da war dann auch der Film und er hat gedacht, also man kann vielleicht die Sophie ein bisschen wieder auf den Erdboden runterziehen. Sie ist da so zur Ikone erhoben worden. Und das war sie einfach nicht.
Und der Hans, der geht manchmal fast ein bisschen vergessen.
Ja, das tut mir auch leid. Ohne die Sophie hätte es die weiße Rose auch gegeben und den Widerstand. Aber nicht ohne den Hans und den Alexander Schmorell. Die haben das Ganze angefangen. Und der Willi Graf ist ja auch erst im Herbst dazugestoßen und der Professor Huber erst im Dezember 1942.
Haben Sie gestaunt, als Sie die Briefe abgetippt haben, jetzt über Sophie oder auch über Ihren Mann?
Eigentlich nicht. Ich meine, die Briefe von der Sophie hat ja mein Mann meiner Schwester Inge schon mal nach dem Tod von der Sophie zum Lesen gegeben.
Und über Ihren Mann, haben Sie neue Seiten gesehen an ihm jetzt in den Briefen?
Wir haben uns so ausgiebig darüber unterhalten, dass Sie meinen, ob ich an meinem Mann neue Seiten gesehen habe. Na, ich habe das alles ja miterlebt, zwischen der Sophie und meinem Mann. Eher neue Seiten von der Sophie erfahren.
Was war da neu für Sie?
Ach, das möchte ich nicht sagen.
Sie nehmen sich sehr zurück, Ihre eigene Person.
Bin ich auch. Ich spiel ja keine Rolle. Ich war nicht im Widerstand und was soll's. Mir liegt einfach dran, dass erstens, dass man warnen kann vor allem übersteigerten Nationalismus, vor allem was in Richtung rechts geht. Aber ich bin auch jetzt sehr engagiert.
Waren Sie bei Stuttgart 21 jetzt demonstrieren?
Nein, das kann ich leider nicht mehr, sonst wäre ich das ganz bestimmt jede Woche. Ich habe nie mein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich meine, das ist einfach der Unterschied zum Dritten Reich. Sie können heute noch so dagegen sein hier in der Demokratie, gegen die Regierung und gegen alles. Aber wir sind eine Demokratie, man darf sagen, was man will, ohne dass man sein Leben oder seine Freiheit aufs Spiel setzt.